Jetzt mache ich einen Versuch, vielleicht nicht den ersten, aber jetzt mache ich einen Versuch, einfach die Fakten hinzustellen und zu sagen, was zeigt sich denn allein an diesem Faktum? Fangen wir an. Los ging's mit dem Finanzcrash 2007-2008, der in dieser Lehman-Pleite gegipfelt ist und dann zur großen, eigentlich Bankenkrise, letzten Endes zum Kollaps des Bankensystems, das dann die Staaten aufgefangen haben, geführt hat. Was zeigt sich dran? Dass Finanzwerte, dass Finanzmärkte manchmal kollabieren. Dass die Vermögen, die dort existieren, sich manchmal einfach in Luft auflösen. Dass sich Reichtümer, man muss betonen, das sind wirkliche Reichtümer, mit dem, was in den Bankbilanzen nieder aufgeschrieben ist, kann man, machen Banken Geschäfte, kaufen sie was, investieren sie, statten Staaten mit Finanzmitteln aus. Solche Reichtümer erweisen sich irgendwann als Blasen und lösen sich in Luft auf. Was zeigt sich daran? Es zeigt sich daran, also das ist ein gewisser Unterschied zu einer Fabrik. Die kann sich vielleicht nicht rentieren, aber in Luft auflösen tut die sich nicht. Einfach verschwinden können andere Dinge nicht. Außer Finanzwerten, die können das. Wieso? Weil in dem Sektor offensichtlich das, was der Reichtum dort ist, was die Vermögen dort ausmacht, weil in diesem Sektor diese Vermögen nichts als Versprechen zukünftiger Renditen sind. Erwartungen. Auch rechtsverbindliche Pflichten des einen, dem anderen eine Rendite zu zahlen. Schulden. Wertpapiere sind per se Vermögen des einen, weil ein Schuldner zur Bedienung und zur Rückzahlung verpflichtet ist. Diese Vermögen sind Vermögen, weil und solange die Anleger an die Bedienung ihrer Vermögen glauben können. Glauben und glauben können. Die sind Vermögen, solange am Markt jemand sagt, okay, wenn du mir eine Aktie von der Telekom verkaufst, zahle ich einen Preis dafür. Dann kaufe ich nämlich mit meinem Geld die Dividende von der Telekom in dem nächsten Jahr und im übernächsten Jahr und im überübernächsten Jahr, dann besteht mein Vermögen in einem Anspruchstitel auf die Dividenden der Telekom. Und wenn das Geschäft sich gut entwickelt, dann steigt der Wert meines Anspruchstitels sogar noch weit mehr als die Dividenden. Dann ist es für mich ein gutes Vermögen. Du verkaufst mir die Staatsschulden von Griechenland. Ich kaufe sie, denn diese Schulden sind ein Versprechen zukünftiger Zinsen und zukünftiger Zurückzahlung. Und ich gehe ganz selbstverständlich davon aus, dass die zurückkommen. Und weil ich davon ausgehe, kaufe ich dir die Schulden ab und du kriegst bares Geld für ein Versprechen zukünftiger Verzinsung. Nur solche Werte, die das Versprechen zukünftiger Renditen sind und sonst gar nichts, solche Werte, die auf der Erwartung beruhen, dass was zurückkommt, verlieren ihren Wert, wenn die Erwartung für unglaubwürdig eingeschätzt wird. Wenn Anleger nicht mehr glauben, dass die Griechen ihre Schulden bedienen, dann ist es nicht bloß so, dann haben sie einen schönen Schuldtitel, aber sie kriegen gerade keine Zinsen, sondern dann erweist sich ihr ganzer Schuldtitel als null und nichtig. Weil er ja gar nichts anders war als das Versprechen von Zinsen. Wenn einer ein ABS-Papier besitzt, das waren diese damaligen Hypothekenpapiere, die waren abgeleitet aus Hypothekenschulden von Häuslebauern. Wenn einer so ein Papier besitzt und auf einmal merkt, dass die Institutionen, die dieses Papier ausgegeben und das Zinsversprechen gegeben haben, dass diese Institutionen pleite sind, dann ist das Papier null und nichtig, das ist nichts mehr wert und er kann es wegschmeißen. Nur solche Werte können sich in Luft auflösen. Wenn also ein Finanzcrash passiert, dann zeigt es, die Werte, die dort zirkulieren, sind Ertragserwartungen auf die Zukunft. Da ist auch klar, diese Ertragserwartungen auf die Zukunft führen eine selbstständige Existenz auf Kapitalmärkten. Die werden gekauft und verkauft, die haben steigende Kurse, sinkende Kurse. Das ändert sich täglich, es findet eine tägliche Neubewertung der Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit dieser Ertragsversprechen statt. Der reale Kapitalismus mit der Beschäftigung von Arbeit, mit dem Gewinnemachen durch die Benutzung anderer Leute, der ist die selbstverständliche Grundlage, eine Grundlage, von der sich dieses Geschäft auch schon entfernt hat. Eine Grundlage, auf die man sich verlässt. Ja, wer Geld investiert, der hat die Sicherheit, dass es mehr wird. Und weil die Sicherheit gegeben ist, kann man die Versprechen selber wie Geldwerte, Wertgegenstände auf einem Kapitalmarkt handeln. Also, mit dem Kapitalismus, mit der Profitmacherei hat es schon was zu tun, aber in einer eigentümlichen Weise emanzipiert davon. Es hat was damit zu tun, denn natürlich, ein großer Teil dieser Ertragsversprechen bezieht sich auf kapitalistische Benutzung von Leuten. Ein anderer Teil dieser Ertragsversprechen bezieht sich auf Staatsschulden. Das ist wieder was anderes. Es sind keine Firmen, die für einen Gewinn investieren, sondern es sind Staaten, die machen Schulden, um ihre Ausgaben zu tätigen. Aber auch die zirkulieren als Geldkapital ganz analog zu Aktien. Mit diesen Papieren, das ist die andere Seite der Blase. Wenn eine Blase zusammenbricht, muss sie erstmal aufgeblasen worden sein. Wenn eine Blase zusammenbricht, also ein Finanzvermögen sich in nichts auflösen, müssen sie erstmal gebildet worden sein. Und sie werden gebildet dadurch, dass diese Finanzmarktakteure Ertragsversprechen besitzen und selber auf die Ertragsversprechen, die sie besitzen, hin neue Schulden machen, Geld einnehmen, mit dem Geld wieder in Ertragsversprechen investieren, die wieder besitzen, wieder verkaufen und auf die Weise ganz autonom Finanzvermögen immer mehr vermehren, solange und sofern die Gewissheit erhalten bleibt, dass investiertes Geld sich immer lohnt. Das kommt einem ein bisschen wie eine absurde Welt vor. Ist es auch. Aber wichtig ist das Zweite. Wie dieser Kollaps passiert ist, haben die Staaten gesagt, sie müssen ihre Banken unbedingt retten, denn die haben systemische Bedeutung. Was zeigt sich daran? Dieser finanzkapitalistische Wahnsinn, dass man immerzu Schulden als Kapital behandelt und dieses Kapital wieder beleiht und wieder Schulden macht und wieder Kapital und wieder Verwertungsversprechen begibt und auf die Tour das Finanzvermögen immer mehr vermehrt. Dieser Wahnsinn ist nicht etwa der letzte überflüssige, vielleicht bedenkliche Auswuchs einer Wirtschaftsweise, sondern die Staaten bekennen sich dazu in der Bankenrettung, sondern ihr erstes Erfordernis. Nichts ist so wichtig, wie dass das Geschäft der Finanzgeier aufgeht. Wenn die Staaten eben diesem Geschäft systemische Bedeutung zuweisen, sagen sie eben, das ist nicht irgendein Auswuchs, das ist nicht irgendein Zusatz, irgendein Überbau über eine Wirtschaft, in der es eigentlich um was anderes ging. Sondern sie sagen, diese Banken müssen wir retten, sonst ist alles kaputt. Das hat die Bedeutung, also beruht alles darauf, dass das Geschäft der Finanzkapitalisten aufgeht. Umgekehrt, wenn deren Geschäft nicht aufgeht, geht überhaupt nichts mehr. Das sagen die Staaten, wenn sie sagen, die Banken haben systemische Bedeutung, die müssen wir unbedingt retten. Und da ist ja auch was dran. Wenn die Banken zusammenbrechen, und es hat sich ja erwiesen in dem Finanzcrash, dass die Banken letztlich überhaupt nichts anderes besitzen als solches Zeug, wenn sich deren Vermögen in Luft auflösen, dann ist ihr Vermögen auch gar nichts anderes gewesen als solche Wertpapiere, solche Ertragsversprechen anderer. Das Vermögen des einen sind die Schulden des anderen. Und wenn der Schuldner nicht mehr zahlen kann, dann ist auch das Vermögen des Gläubigers hin. Und deswegen gibt es eben nach der Lehman-Pleite die Kettenreaktion. Wenn Lehman-Pleite ist, dann sind 100 andere Banken sofort auch pleite. Ja, warum? Weil die 100 anderen Banken offenbar gar nichts anderes besessen haben als Schulden von Lehman. Wenn die pleite sind, dann ist es nicht nur so, dass die berühmte Realwirtschaft keine Kredite mehr kriegt und es sich sofort zeigt, dass ohne Kredit kein einziges Auto gebaut und kein Milchhof funktionieren, gebaut wird und kein Milchhof funktionieren kann. Es zeigt sich sofort, dass die alle überhaupt auf Kredit beruhen und mit Kredit arbeiten. Aber bloß nicht nur das. Das ganze Vermögen, Geldvermögen der Gesellschaft, ja, wie existiert es denn? Die ganz normalen Leute, wie existiert denn denen ihr Geld? In der Form von Lebensversicherungen. Und worin besteht das Vermögen der Lebensversicherungen? Natürlich in lauter solchen Wertpapieren. Natürlich in den Schulden der Staaten, in Aktien von Unternehmen, in Schuldverschreibungen von Unternehmen, in sonst überhaupt nichts. Sie nehmen Geld ein und investieren es 0,0 in solche Papiere. Wenn der Finanzmarkt crasht, sind alle Versicherungen weg. Also die Altersversorgung all derer, die privat versichert sind, ist weg. Und nicht nur das. Sogar das Geld selber existiert doch heutzutage. Da ist doch das Bargeld ist doch der letzte Witz. Das ganze Geld existiert in Form von Konten auf Banken. Und was heißt es? Übrigens, und der ganze Zahlungsverkehr wird abgewickelt von Banken durch Buchungsakte. Die schreiben dem einen was gut und ziehen den anderen was ab. Und so ist eine Zahlung passiert. Das ganze Geld existiert in Form von Konten auf Banken. Was heißt das ökonomisch? Das heißt, das ganze Geld, also nicht nur die Vermögen, die zurückgelegten, sondern auch das Geld, das für die Zirkulation da ist, die Monatseinkommen, alles das sind nichts als Schulden der Banken gegen ihre Kunden. Ein Konto ist ja nichts anderes als ich lasse der Bank Geld und dann hat sie es und dann hat sie ja Schuld gegen mich. Wenn Banken pleite sind, ist das Volk enteignet, ist die Wirtschaft am Boden und der Staat handlungsunfähig. Denn der hat seine eigene Finanzkraft auch aus Schulden, die er beim Finanzkapital macht. Deswegen haben die Staaten schon recht, wenn sie sagen, Banken haben systemische Bedeutung. Sie sagen damit nämlich, in dieser Gesellschaft ist alles eine abhängige Größe vom Geschäft der Finanzkapitalisten. Alles hängt davon ab, dass deren Gewinnrechnung aufgeht. Denn wenn die nicht gelingt, gelingt in der Gesellschaft sonst sowieso überhaupt nichts. Wenn Staaten Banken retten, bekennen sie also erstens, dass die das Allerwichtigste im Land sind. Die Staaten bekennen aber zweitens was, nämlich, dass die Macht des Bankkapitals ihre Tat ist. Die Tat der Staatsmacht. Der Staat, nur der Staat kann die Banken noch retten. Aber der kann's. Er kann, was sonst niemand kann. Hunderte von Milliarden über Nacht durch einen Beschluss in die Welt setzen. Und dadurch den Banken, die pleite sind, ihr kaputtgegangenes Kapital ersetzen, sie geschäftsfähig halten und ihnen das ersparen, dass sie zugeben müssen, dass sie außer schlechten Schulden nichts besitzen. Also das ist schon ein wichtiger Punkt, den müssen wir auch für später im Auge behalten. Die Staaten in der Bankenrettung bekennen die Staaten, was auch für die Normalität gilt, nämlich die Macht der Bank, die Macht des Finanzkapitals, ist eine Tat der politischen Gewalt, der politischen Obrigkeit, die mit ihrer Macht über die Gesellschaft diese private Macht stiftet, zu ihrem Tun befähigt und in Notlagen erhält. Drittens, nach ein paar Jahren, das ist jetzt wieder bloßes Faktum, nach ein paar Jahren kommt die überwundene Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurück. Steht in allen Zeitungen. Auch der Zusammenhang steht in allen Zeitungen, da braucht es uns nicht dafür. Aber wir wollen daraus machen, was zeigt sich da dran? Wenn die überwundene Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurückkommt, daran zeigt sich ein Verhältnis von Macht und Ohnmacht der politischen Obrigkeit in der Finanzkrise. Worin besteht die Macht? Die Macht besteht darin, Hunderte von Milliarden zu mobilisieren, das kann nur der Staat, habe ich gerade schon gesagt, und den Banken ihre verloren gegangenen Reserven, ihr Vermögen, ihr kaputtes Vermögen zu ersetzen, sie mit Liquidität zu versorgen und sie geschäftsfähig zu halten. Sie müssen nicht bankrott anmelden. Das kann er. Wenn die Krise jetzt aber als Staatsschuldenkrise zurückkommt, zeigt sich auch dran, dass er was nicht kann. Der Staat ersetzt, oder sagen wir richtig, er erhält die schlechten Schulden der Banken, die Vermögenswerte, die am Markt eigentlich schon aufgeflogen sind, denen keiner mehr traut, denen keiner mehr Kredit einräumt, die erhält der Staat in Kurs. Zum Beispiel, indem er sie in einer Bad Bank, indem er sie den Banken für frisches, neues Geld abkauft und in Bad Banks verstaut. Zum Beispiel dadurch, dass er den Banken erlaubt, ihre schlechten Schulden bei der Zentralbank wieder zu beleihen, als ob sie gute wären. Zum Beispiel einfach dadurch, dass der Staat als neuer Gesellschafter in eine Bank eintritt, also die Commerzbank ist halb zu halb verstaatlicht worden, die Hypo Real Estate und ähnliche, indem der Staat eintritt und mit Milliarden, die er einbringt, der Bank erspart, dass sie ihre schlechten Papiere auf den Markt werfen und zugeben muss, dass sie nichts mehr wert sind. Denn wenn sie sie verkaufen wollten, wenn sie sie verkaufen müssten, würde sich offenbaren, dass man dafür keinen Käufer mehr findet, also dass der Wert gegen Null gegangen ist. Also das kann der Staat. Er stellt sich eigentlich mit dem Kredit, den die Hoheit genießt, denn das Geld, das er da mobilisiert, nimmt er ja selber wieder als Kredit auf dem Geldmarkt oder auf dem Kapitalmarkt auf. Er legt neue Staatsschulden auf, mit denen er das alles macht und platziert die, verkauft die Staatsschulden am Kapitalmarkt. Er genießt nämlich noch Kredit, während die Bank keinen Kredit mehr genießt. Mit seinem guten Kredit stellt er sich hinter den schlechten. Er gibt dem schlechten Kredit Kredit. Und dadurch bleiben die Papiere in Kurs. Nur, eins kann er nicht. dass sich die Papiere, denen kein privater Investor mehr zutraut, dass sie die Renditen bringen, die sie versprechen. Was er nicht kann, ist durch seinen Akt dafür sorgen, dass die Papiere die Renditen bringen, die sie versprechen. Dass man sie nicht herzeigen, dass man sie nicht auf den Markt werfen muss, dass man die Entwertung nicht zugeben muss, das kann er bewirken, indem er sich hinter den schlechten Kredit der Banken stellt. Aber der schlechte Kredit der Banken wird dadurch nicht zu einem guten, zu einem sich verwertenden. Die Investitionen, die nichts getaugt haben, wo also die Rückflüsse nicht mehr kommen, die werden nicht dadurch zu guten Investitionen, dass der Staat sagt, man braucht nicht zugeben, wie schlecht sie sind. Was der Staat also kann mit seinen Bankrettungsaktionen, ist er letzten Endes prolongiert er die schlechten Schulden. Er sagt, okay, ihr könnt nochmal 3 Jahre warten, vielleicht regelt sich dann was. Aber die Verwertung der Papiere wird nicht besser dadurch. Deswegen kommt dann nach ein paar Jahren raus, die Banken sind gerettet. Gerettet nicht im Sinn von, dass die Schulden, die sie haben, wieder funktionierendes Kapital wären, sondern gerettet so, dass die Schulden, die sie haben, nicht offenbaren müssen, dass sie nicht funktionierendes Kapital sind. Banken sind gerettet und der Staat hat jede Menge Schulden zusätzlich gemacht. Das ist eine merkwürdige Logik, das ist auch eine merkwürdige Ironie. Auffliegende Finanzakkumulation, Finanzakkumulation, also Akkumulation von Finanzwerten, die sich nicht bewährt und deswegen ihren Wert verliert. Auffliegende Finanzakkumulation kann man bloß dadurch retten, dass man sie umso radikaler weitertreibt. Die entwerteten Papiere können bloß dadurch gerettet werden, dass der Staat, die viel zu vielen nicht mehr lohnenden Schulden können dadurch nur gerettet werden, dass der Staat nochmals viel, viel mehr Schulden macht. Man muss ernstlich sagen, anders geht's gar nicht. Die Alternative ist der Kollaps, ist die Entwertung, dann ist das, was sich alles nicht lohnt, gestrichen und weg. Aber das darf ja nicht passieren, denn darauf beruht ja das ganze Leben der Gesellschaft. Das war ja vorhin das Argument systemische Bedeutung. Das darf ja nicht sein. Das muss verhindert werden. Noch eine andere Fassung von der Bankenrettung, die ich mir da zurechtgelegt habe, die ich mir jetzt auch aber im Redefluss aus dem Auge verloren habe. Man kann ja auch so sagen, die Bankenrettung leistet eines. Sie sagt den Banken, okay, wir wissen schon, ihr misstraut euren Geschäftspartnern. Ihr geht davon aus, dass euer Geschäftspartner eigentlich pleite ist. Ihr wollt ihm keinen Kredit mehr geben, ihr wollt ihm nichts mehr abkaufen. Keine Schuldpapiere mehr abkaufen. Okay, haben wir verstanden. Wir geben euch neuen, vom Staat aus, wir geben euch neues Geld, wir geben euch neuen Kredit. Der Grund fürs Misstrauen in die Geschäftspartner ist damit überhaupt nicht anders geworden. Es ist sowas wie, dass ihr denen misstraut, bleibt nach wie vor gleich. Nur, jetzt könnt ihr ist Misstrauen, das ihr habt, das Misstrauen könnt ihr ignorieren. Denn für die Wertigkeit von dem seinem Schuldversprechen bürgt ja nicht mehr er, sondern der Staat. Also, dass die andere Bank für ihre Schulden nicht mehr eintreten kann, ändert sich ja dadurch gar nicht. Es ist nur so, der Staat sagt den Banken, das könnt ihr ignorieren, denn ich garantiere es jetzt ja. Dann ist aber eine Konsequenz auch auf dem Tisch. Dann fragt jeder, wie weit reicht denn deine Garantiemacht? Und nach der Seite hin muss man sagen, da hat sich ja was getan. Da hat sich zu den vielen Schulden, die die Staaten schon hatten, noch jede Menge neuer Schulden dazugesellt. Und zwar neuer Schulden, die jetzt endgültig nicht mehr gemacht werden wie sonst Schulden, um neue Geschäfte anzuleiern, als bei Privatleuten. Schulden, damit man ein Kapitalgeschäft in Gang bringt und wenn es funktioniert, dann kommt das Geld nach einer Zeit mit Zuwachs zurück. Auch nicht einmal, die Schulden werden auch nicht einmal verausgabt wie normalerweise Staatsschulden, die natürlich immer Konsumausgaben sind. Der Staat kauft sich was für das Geld, was er durch die Schulden erlöst. Also er begibt Schuldpapiere. Die Schuldpapiere verkauft er am Markt und dafür kriegt er natürlich Geld vom Investor, der sich bei ihm ein Schuldpapier kauft. Was macht er mit dem Geld? Er gibt es aus für Staatsausgaben. Er baut Autobahnen, kauft Panzer, bezahlt Professoren, Polizisten, Lehrer, zahlt Pensionen. Aber es sind alles Ausgaben, es sind keine Kapitalinvestitionen. Und zu all den vielen, aber all diese Ausgaben betätigt der Staat normalerweise unter dem Gesichtspunkt, dass er die Wirtschaftsbedingungen zu fördern versucht. Infrastrukturausgaben, Ausgaben für Forschung und Lehre, sodass Innovation am Standort stattfindet, Subventionen für Firmen, damit sie konkurrenzfähige Produkte auf den Markt bringen und so weiter. Es sind keine Kapitalinvestitionen, das werden sie nie. Aber es sind Ausgaben mit dem Ziel, dass neue Geschäfte gemacht werden. Die jetzigen Staatsschulden, die gemacht worden sind, die Staatsschulden mit der Bank, für die Bankenrettung, sind Ausgaben nur zum einzigen Zweck, damit schlechte Schulden nicht auffliegen. Kein Eröffnen neuer Geschäftstätigkeit, kein Verbessern der Wirtschaftsbedingungen, sondern nur negativ den Kollaps verhindern. Also, mit den neuen Staatsschulden haben sich die Staaten natürlich neue Zinspflichten, neue Verwertungspflichten für ihr Geld aufgebürdet, also für die Schulden aufgebürdet, die sie in die Landschaft setzen. Und das absolut ohne, dass sie die Quellen, aus denen sie die Verschuldung bedienen, irgendwie verbessert hätten. Das rächt sich, das Finanzkapital, das ist jetzt der nächste Schritt, eben, oder das ist der Schritt, die Bankenkrise kommt als Staatsschuldenkrise zurück. Das Finanzkapital misstraut auf einmal der Kreditwürdigkeit seiner Retter. Ja, das kann man, machen auch manche Politiker als grobe Undankbarkeit ausdrücken. Aber darum geht es nicht. Das Finanzkapital hat Zweifel in die Staatsschulden gekriegt. Mancher Länder, bei manchen mehr, bei manchen weniger, bei allen ein bisschen. Das Finanzkapital misstraut der Kreditwürdigkeit seiner Retter. Was zeigt sich daran? Daran zeigt sich die Umkehrung von meinem Satz von vorhin. Das Finanzkapital misstraut der Kreditwürdigkeit seiner Retter und wenn es das wirklich tut, dann macht es die Retter mittellos. Tatsächlich, wenn das Finanzkapital, wenn die Geldanleger, die globalen Geldanleger, wenn die Griechenland den Kredit entziehen, dann ist Griechenland pleite. Das vielleicht eine kleine Klammer an der Stelle. Was erwarten Sie von Griechenland, was erwarten Sie nicht? Die Finanzakteure, die Banken, letzten Endes sind es die großen Banken und die Hedgefonds und die Investmentfonds und die Versicherungen, Pensionsfonds. Was erwarten Sie von denen? Es ist interessant zu wissen, im Grunde eine Rückzahlung der Schulden der Staaten erwarten die gar nicht. Man merkt auch, dass man da in der höheren Ebene des Finanzwesens ist. So einfach, ich gebe dir Geld und ich will es wieder zurück, ist es nicht. Die Finanzakteure erwarten von den Staaten nicht, dass sie das Geld zurückzahlen und dann ist alles wieder pari pari, sozusagen. Ich habe keine Schulden mehr und du hast keine Rechte mehr. Das könnte kein Staat der Welt. Auch der solideste Schuldner könnte seine Schulden nicht zurückzahlen. Deutschland hat 80% des Bruttosozialprodukts oder Bruttoinlandsprodukts Schulden gegenwärtig. Amerika hat 100%. Japan hat 200%. Keiner könnte das zurückzahlen. Aber das Gute ist, das erwarten die Finanzmärkte ja auch gar nicht. Was erwarten sie? Sie erwarten, dass diese Schulden dauerhaft verzinst werden. Sie wollen eigentlich gar nicht, die wollen ihr Geld gar nicht zurück. Die wollen, dass ihr Geld als Kapital arbeitet. Die wollen, dass regelmäßig Zinsen einlaufen. Sie nehmen es nicht übel, dass die Staaten eine Schuld dadurch tilgen, dass sie einen neuen Schuldschein begeben und mit dem Geld, das sie für einen neuen Schuldschein kriegen, den alten ablösen. Was in Wahrheit die Form ist, sie verewigen die Staatsschuld. Ja, jeder einzelne Schuldschein wird schon abgelöst, aber durch eine neue Schuld. Und auf die Weise wird die Staatsschuld als Ganze verewigt. Aber das nehmen sie nicht übel. Aber dauerhaft Verzinsung, dauerhafte Verzinsung und zuverlässige Verzinsung, das verlangen sie. Und jetzt kommt noch ein Problem rein, nämlich dauerhafte Verzinsung schaffen die Staaten auch. Dann und solange die Banken ihnen Kredit geben. Jetzt wird es ein bisschen zirkulär. Griechenland könnte seine Zinsen bedienen, wenn es neue Kredite kriegen würde, wenn es neue Schuldpapiere auf den Kapitalmärkten verkaufen könnte. Solange Griechenland also Schuldpapiere verkaufen kann, kann es auch die Zinsen bedienen. Griechenland ist dann pleite, nicht wenn es die Zinsen nicht mehr bedienen kann, sondern wenn es keinen neuen Kredit kriegt. Weil die ganze Zinsbedienung selber schon bloß über Kredit und immer mehr Kredit läuft. Das heißt, es bleibt den Banken dann die Aufgabe, in die Zukunft zu blicken und zu fragen, ob sie sich eigentlich, also letzten Endes ihr Schuldner, kann die Zinsen bezahlen, weil sie ihm einen neuen Kredit geben, mit dem er sie bezahlt. Insofern wird dann die Frage die, ja, was bewerten Sie jetzt eigentlich? Naja, irgendwie geht schon auch die Frage ein, wie steht in Griechenland da, wie schaut es denn da aus mit dem Verhältnis von Staatsschulden und Bruttosozialprodukt, haben Sie ein Wachstum? Das geht schon alles ein. Aber genauso geht ein, wie stehen denn wir da? Trauen wir uns eigentlich den Zirkel der Finanzakkumulation immer weiter treiben? Trauen wir uns immer neue Anrechte auf zukünftige Wertzuwächse zu kaufen und damit die alten Anrechte auf Wertzuwächse, die nicht erfüllt werden, in Wert halten? Ja, trauen wir uns auf die Dauer zu, den Griechen immer mehr Kredit zu geben und schon zu wissen, dass wir uns die Zinsen im Grunde selber bezahlen, dadurch, dass wir den Griechen einen neuen Kredit geben, mit dem sie uns die Zinsen zahlen? Macht aber nichts. Unter normalen Umständen heißt es, man gewinnt für die Zukunft immer größere Rechte auf griechische Zahlungen. Aber wenn Sie in der Betrachtung Ihrer eigenen Geschäftslage zu dem Schluss kommen, um Gottes Willen, wir sind ja selber knapp, dann werden Sie kritisch gegen Staatsschulden, die Sie bis gestern noch gern gekauft haben. So, also Finanzkapital misstraut den Staaten, zweifelt an was Eigentümlichen, an der Kapitalqualität von Staatsschulden. Und es ist eigentümlich deswegen, weil Kapital sind die eigentlich sowieso nicht, jedenfalls nicht in der Hand dessen, der sie verausgabt, der die Schulden macht und sie verausgabt. Aber in der Hand der Bank, in der Hand des Halters von Staatsschulden, sind die Staatsschulden Kapital. Und Zweifel in die Kapitalqualität der Staatsschulden entwertet sie wie alle anderen Schulden. Also, während ich vorhin gesagt habe, tatsächlich ist die Macht der Banken die Tat des Staates, kommt jetzt einfach die Umkehrung raus. Die Finanzmacht des Staates ist die Tat der Banken. Staaten sind dann finanziell handlungsfähig. Sie können investieren, sie können ihren Standort voranbringen, sie können Kriege führen. Wenn das Finanzkapital auf sie setzt und ihnen erlaubt, Schulden zu machen. Also, das Finanzkapital ist die Tat, seine Macht ist die Tat der Staaten. Und die Finanzmacht der Staaten ist die Tat der Geldkapitalisten. Übrigens, ein Punkt an der Stelle noch als Untergeschichte zu dem Thema, immer im Kopf behalten, der Einstieg, bei uns wird der Profit überbetont, ja, diese Frage. Man merkt schon, die ganze Besprechung geht ja drauf, das Wort überbetont passt da überhaupt nicht hin. Profit ist das Lebensgesetz dieser Gesellschaft. Das ist nicht ein Privatinteresse, das zu hoch gehängt wird und man könnte es auch niedriger hängen. Es ist schon ein Privatinteresse. Man kann auch sagen, es ist nur ein Privatinteresse. Aber es ist das Privatinteresse, das das Lebensgesetz dieser Gesellschaft vorgibt. Alle hängen davon ab. Alle brauchen das, dass der Profit gelingt, sonst gelingt überhaupt nichts. Zu dem Punkt noch. Die Staaten haben die Handlung, die finanzielle Handlungsfreiheit durchs Finanzkapital, wenn sie die Schulden machen können, die sie für alles das brauchen, was sie sich halt so vornehmen und was sie für nötig finden. Einen Preis hat es. Wie jeder Schuldner verpfändet auch der staatliche Schuldner schon heute morgige Geldeingänge ans Finanzsystem. Dafür, dass ich heute über jede Menge Geld verfüge, die ich brauche, muss ich heute schon versprechen, dass ich morgen an die Banken was abdrücke. Zinsen eben. Das ist jetzt eigenartig. Jetzt ist ja der Staat gar kein Kapitalist, der durch das Geld, das er ausgibt, Einnahmen kreiert. Sondern er gibt das Geld einfach aus. Und am Schluss steht da die Autobahn oder die Breitbandverkabelung oder eine Stromtrasse oder ein Krankenhaus. Aber das sind ja alles keine Kapitalgeschäfte. Jetzt hat er aber Pflicht. Er ist eine Pflicht eingegangen. Er muss regelmäßig und eigentlich in alle Zukunft immer zu verzinsen, was er an Schulden gemacht hat. Das heißt, er muss seine ganze Gesellschaft, obwohl er bloß Ausgaben tätigt, so bewirtschaften, als ob nicht bloß die Kapitalgeschäfte der Kapitalisten, sondern die ganze Gesellschaft als alles miteinander, vom Kindergarten über die Rente, über die Schulen, über die Straßen, über den Wohnungsbau, alles miteinander, die ganze Gesellschaft muss für den Staat eigentlich wie eine Profitmaschine funktionieren. Er begibt sich mit der Verschuldung gegenüber den Banken, begibt er sich in die Pflicht, seine Gesellschaft so zu bewirtschaften, dass sie ihm Jahr für Jahr mehr Steuererträge abwirft. Sie muss immerzu mehr abwerfen, die Gesellschaft. Das ist der kleine Preis, der in der großen Freiheit der Verschuldung steckt. Und da merkt man wieder das Thema Profit. Wenn ich sage, das ist das Lebensgesetz dieser Gesellschaft. Die Staaten bewirtschaften und sie machen quasi das auch zum Sachzwang gegen sich, wenn sie erstmal in die Verschuldung reingehen. Sie bewirtschaften ihre ganze Gesellschaft als dauernde Quelle von einem Zuwachs an Geld. Und wenn das nicht aufgeht, verlieren sie ihren Kredit bei den Banken und damit ihre gesamte finanzielle Macht. Eigentlich ist die Bewertung der Staatsschulden, ja, wenn man sagt, die deutsche Regierung hat ein AAA-Rating, andere haben ein schlechteres. Eigentlich ist die Bewertung der Staatsschuld durch die Finanzagenturen, die ist eigentlich nichts anderes als die Beurteilung dessen, wie gut es den Staaten gelingt, das Leben ihrer Gesellschaft als Profitmaschine herzurichten. Wie gut es ihnen gelingt, sich Steuerquellen für ihre Verzinsungspflichten zu sichern. Und da kommen manche Staaten sehr gut weg. Jetzt hätte ich einen Schluss aus dem Ganzen. Ein Ergebnis. Ein Ergebnis, das ein Begriff... Ein Ergebnis, das einen Begriff für die jetzige Systemkrise gibt. Wir hatten vorhin die Botschaft, auf der einen Seite stiftet der Staat nicht erst mit spektakulären Rettungsaktionen, sondern im normalen Verkehr die Geschäftsfähigkeit der Banken. Im normalen Verkehr meine ich, die Banken können jederzeit Schulden, die sie besitzen, bei der Zentralbank einreichen und wieder Geld beschaffen damit. Wenn es sich lohnt für sie. Ja, sie können sich refinanzieren beim Staat. Das ist ein lustiger Punkt. Wenn Banken sich beim Staat refinanzieren können, wenn sie Schulden, die sie besitzen, einreichen können und Geld dafür kriegen, dann heißt es eigentlich, die Staatsbank garantiert dafür, dass Schulden gleich Geld sind. Also den Kern des finanzkapitalistischen Hokuspokus, wenn man mal so reden will, die Gleichsetzung von Schulden und Geld. Die Gleichsetzung von Schulden, nämlich Geld, das weggegeben worden ist, das wer anders hat, das man aus der Hand gegeben hat. Schulden so behandeln, als hätten wir das Geld, mit dem kann man jederzeit was machen. Diese Gleichsetzung von Schulden und Geld, die leistet für die Banken eigentlich der Staat. Nicht erst dann, wenn, wie in der Bankenkrise, diese Gleichung aufliegt und der Staat die Gleichung mit Milliarden rettet, sondern schon im normalen Verkehr zwischen der Staatsbank und den Privatbanken. Also erste Lektion, der Staat stiftet die Macht der Banken. Zweite Lektion, die Banken stiften die Macht des, die finanzielle Macht des Staates. Der Staat sorgt für die Kreditwürdigkeit der Banken, indem er sich hinter ihr Geschäft stellt. Und die Banken stiften mit ihrer Bereitschaft, Staatsschulden zu kaufen, die Kreditwürdigkeit der Staaten. Und jetzt ist beides negativ. Die Banken sind pleite und brauchen den Staat als Retter. Und sie misstrauen genau diesem Subjekt, dass das überhaupt kann. Also die Banken sind pleite und brauchen den Staat als Retter. Und der Staat gerät durch die Banken in den Verdacht, dass sein Kredit auch bloßer Angeberei ist und nichts dahinter. Das nenne ich Systemkrise. Das ist wirklich eine fundamentale Erschütterung quasi der Basisproduktivität dieser kapitalistischen Ordnung. Die Fähigkeit zum Finanzieren, Kreieren durch ein Zusammenspiel von Staat und Geldkapital. Und jeder beruht auf der Zuverlässigkeit des anderen. Und jetzt ist die Zuverlässigkeit beider durcheinander erschüttert. Jetzt haben wir das Merkwürdige. Die Staatsschuldenkrise in Europa ist im Augenblick dabei, schon wieder eine neue Bankenkrise zu erzeugen, weil die Vermögen der Banken in lauter Staatsschulden bestehen. Und wenn Banken griechische Staatsschulden streichen müssten, wären sie selber pleite. Also, jetzt muss man sich das vorstellen, also, wer kann das retten? Schon wieder niemand anders als die Staatsmacht, deren Kredit gerade bezweifelt wird. Also das ist wirklich, wir sind an dem Kern angelangt, wo das Kreditsystem selber, und zwar das Zusammenspiel von politischer Macht und Kredit, von beiden Seiten in Frage gestellt ist. Also das ist wirklich, da ist man nah an der Geldkrise, dass einfach das Geld weg ist, Geld nichts mehr wert ist. Soweit der erste Teil und soweit der Versuch zu sagen, kann man nicht vieles. Einfach aus dem nehmen wir die Fakten und fragen uns, was zeigt sich an dem Faktum? Kann man sich nicht vieles einfach einmal ein bisschen Ordnung reinbringen oder vieles sich erschließen, allein durch das, was sagt uns dieses Faktum? Ich habe diese vier Fakten bloß aufgeführt. Das erste Faktum, was zeigt sich, wenn eine Finanzblase platzt? Was das für Vermögen gewesen ist, das da kaputt geht? Und nicht sagen, das war von vornherein nichts. Das stimmt nämlich nicht. Zweitens, was zeigt sich, wenn Staaten Banken retten? Erstens, wie wichtig sie das nehmen. Und zweitens, was sie können. Drittens, was zeigt sich, wenn die Bankenkrise als Staatsschuldenkrise zurückkommt? Dann zeigt sich erstens, was die Staaten bei allem, was sie können, nicht können. Und zweitens, dass auf einmal es zeigt sich, dass ihre Macht tatsächlich vom Zuspruch des Finanzkapitals abhängt. Dann haben wir unsere Krise beieinander.